Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Der Tag der Immobilienwirtschaft des Zier ist nicht mehr so ganz weit. Er findet am 4. Juni statt. Seit einem Jahr ist die neue Präsidentin des ZIA, Iris Schöberl, nun im Amt. Sie ist Geschäftsführerin bei CT Real Estate Partners. Grund genug, einmal bei ihr nachzufragen, wie sie das erste Jahr erlebt hat und welche Vorhaben auf der Agenda des ZIA ganz oben stehen. Vor den Wahlen hat der ZIA die Programme verschiedener Parteien miteinander verglichen, dass der AfD war nicht dabei. Kann sich der Verband auf Dauer leisten, sie links oder besser rechts liegen zu lassen? Und dann gibt es ja noch den staatlichen Anteil von 37% der preisbildenden Kosten beim Bau und Verkauf von Neubauwohnungen. Rechnet sie anhand des Koalitionsvertrages damit, dass dieser Anteil gesenkt wird? Iris Schöberl meint lapidar:
Der macht mir keine Hoffnung. Ich möchte da mehr und wir hören auch nicht auf, da nach mehr zu fordern.
Was ihr genau fehlt, das erfahrt ihr, erfahren Sie gleich. Ich möchte hier und jetzt auf die Shownotes verweisen auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort gibt es den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem können Sie unser digitales Abo kostenlos testen. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Haufe Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufe.de.
Iris Schöberl, willkommen zur Limo-Gruß, nicht nach Berlin, sondern nach München.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Labusch, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Und ich bin sehr oft auch in Berlin.
Ich wollte Sie gerade fragen, wie oft fahren Sie denn eigentlich hin?
Also eigentlich bin ich jede Woche mindestens einen Tag in Berlin, manchmal wenn es dann zwei. Es wird dann wieder kompensiert, weil wenn sitzungsfreie Wochen sind, dann ist mal 2, 3, 4 Wochen gar nichts. Dafür ist dann in anderen Wochen wieder mal 4 Tage Berlin angesetzt.
Okay, also Sie können das schwierig auch sagen mit Ihrer Aufteilung zwischen Geschäftsführertätigkeit von Columbia Threadneedle und der ZIA-Präsidentschaft. Das ist wahrscheinlich so, das eine geht ineinander über mit dem anderen, oder?
Da haben Sie sehr recht. Ich nenne es dann mein Berliner Homeoffice.
Okay.
Ich bin eigentlich kein Fan vom Homeoffice, aber da bin ich jetzt schon sehr froh, dass die technische Möglichkeit da ist. Ich kann in Berlin genauso arbeiten und dazwischen treffe ich halt da mal eine Bauministerin oder einen Staatssekretär.
Genau. Ja, wir haben vor 4 Jahren schon mal eine Limo aufgenommen tatsächlich ziemlich schlechter Qualität und damals hieß ihr Unternehmen noch BMO Real Estate und wir haben über den Wandel der Innenstädte gesprochen und damals waren sie auch noch nicht, ich glaube damals waren sie noch nicht mal sogar Vizepräsidentin vom ZIA, jetzt sind sie Präsidentin. Es waren damals ein paar Stichpunkte wie kleinteilige City-Konzepte und Kleingewerbe in der Stadt und der Traum von einer Nutzungsänderung ohne Baugenehmigung. So, jetzt bevor wir dann zu anderen Themen kommen, möchte ich da nochmal anknüpfen, wollte fragen, hat sich denn hier irgendwo in den letzten Jahren etwas getan?
Es hat sich noch nichts getan, wenn Sie jetzt mal auf die rechtliche Seite gucken. Ich habe immer noch kein Umbaurecht für Gewerbeimmobilien, was ich ja damals schon gesagt habe, was schön wäre. Was sich geändert hat, die Bürgermeister vor Ort sind so dahinter, dass die einem so unterstützen, dass es dann eben doch schneller geht. Mhm. Also das Problembewusstsein ist gestiegen und damit auch die Bereitschaft der lokalen Politik in den Kommunen zu helfen.
Ja, aber das ist ja schon irgendwie traurig, nicht? Dass sie sagen, Mensch, ich hatte da so viele Vorschläge gemacht und waren wahrscheinlich auch in verschiedenen Netzwerken da. Das zeigt eigentlich, dass Mühlen langsam mahlen, wenn sie überhaupt mahlen wollen. Oder gab es jetzt hinsichtlich ihrer Forderungen da auch Widerstände?
Ich glaube, der Widerstand ist wirklich im Klein-Klein. Was wir jetzt haben, im ZIA haben wir am Tag der Immobilienwirtschaft aus einem Wettbewerb der besten Landesbauordner. Das wird spannend.
Ah ja, super.
Da haben wir, und da geht es auch nicht nur um Wohnungsbau, sondern da geht es tatsächlich auch um Gewerbeimmobilien, um Stadtentwicklung. Und da wird dann prämiert, wer am flexibelsten ist. Weil natürlich von Land zu Land ist es unterschiedlich und der eine oder andere hat tatsächlich auch schon was getan.
Mhm. Ja, also kommen wir mal zum Ziel. Ja, wir sind, Sie sind jetzt ein Jahr Präsidentin dort, ungefähr roundabout. Ist nur die Zeit nicht stehen geblieben oder hat sich beim ZIA seit Ihrem Amtsantritt nun viel verändert? Wie blicken Sie auf das letzte Jahr zurück?
Es war wahnsinnig spannend. Hat sich viel verändert? Zum einen, der Andreas Mattner hat wirklich einen wahnsinnig gut geordneten Laden übergeben. Die Geschäftsführer in ZIA sind einfach Politprofis und das hilft mir natürlich sehr, weil ich hier aus der Wirtschaft komme. Das heißt, Andreas Mattner war selber auch Politiker und kannte sich da besser auf. Ich bin nicht beratungsresistent. Ich höre zu, wenn mir Aygül Özkan, Gunter Adler oder Joachim Lose was erzählen und gemeinsam bringen wir das nach vorn. Ich bin ein bisschen anders als Andreas Mattner, der formelle Teil in irgendwelchen Sitzungen wird meistens schneller durchgepusht.
Okay.
Ich setze viel auf die Kommunikation. Das soll aber keine Kritik an Andrea sein. Er hat es super hinterlassen. Und wir werden wahrgenommen als ein Trusted Advisor. Und das schätze ich sehr, weil ich will auch kein Besserwisser sein, sondern ich will natürlich in die politischen Prozesse Vorschläge einbringen und habe auch wahrgenommen, dass die Politiker auf allen Ebenen oder auch die Staatssekretäre sehr offen sind, wenn sie hören, dass einer aus der Wirtschaft aus dem reellen Leben erzählt. Das macht Spaß.
Wie ist das Verhältnis zu den anderen Verbänden? Freundschaftlich, kollegial? Sie ziehen ja auch nicht immer am gleichen Strang mit dem einen oder anderen.
Ja, natürlich. Also der Zier muss ja dann auch immer so ein bisschen ausgleichen. Wir haben uns auch in einem gemeinsamen Verband, sind wir mit den anderen Immobilienverbänden drin. Und da gibt's immer wieder mal so einen kleinen Hiccup, dass der eine den Schwerpunkt woanders setzt als wir. Aber auch da kann ich mich nicht beschweren. Ich bin aber auch nicht empfindlich, wenn ein anderer Verband in die Presse geht und etwas nach vorne bringt und wir dann sagen, ja, wir finden es auch gut. Ich muss nicht immer der Erste sein, solange das Ergebnis passt, bin ich da ziemlich zufrieden.
Sagen Sie, BID, gibt's den noch? Oder?
Ja, und den gibt's noch. Und tatsächlich darf ich im Juni das Zepter übernehmen. Das heißt, es rolliert ja immer.
Ja.
Das ist eine gute Frage, Herr Lawusch. Also wir übernehmen. Ich habe auch, warum bin ich so oft in Berlin? Ich treffe mich mit den anderen Verbandspräsidenten. Ich bin ein netter Mensch. Ich bin jemand, der eher verbindet und immer das Verbindende herausstellt. Und das werden wir dann im nächsten Jahr sehen, ob ich das auch im BID geschafft habe.
Ja, aber das ist ja ganz spannend, weil ich habe da eines der letzten Gespräche mit Andreas Mattner, das ich geführt habe, da hat er gesagt, ja, das ist, weiß ich nicht genau, das steht vor dem Aus, das ist dann einfach auch zu viel und die Elefant, wie soll man sagen, das Elefantöse an diesem Konstrukt ist doch zu groß. Und bei Ihnen, Sie sagen, nicht nur, weil Sie jetzt das Zepter dort führen werden für das nächste halbe Jahr dann, Sie sagen, nee, das ist da durchaus noch ein wichtiges Gremium, also das ist schon eine gewisse Veränderung zu dem, was Andreas Mattner gesagt hat.
Ja, und es ist, ich habe auch mit der einen oder anderen Landesbauministerin oder Minister gesprochen, die natürlich auch sagen, ihr als Verbände, ihr müsst bitte mit einer Stimme sprechen.
Ja.
Dann sage ich denen natürlich, es gibt unterschiedliche Interessen, aber wir bemühen uns. Und das ist so wichtig, weil wenn Sie ein Politiker sind und Sie hören drei verschiedene Stimmen, dann passt es nicht. Und ich nutze die auch. Ich meine, ich bin seit einem Jahr Präsidentin. Hm. Ich nutze das als vertrauensvolle Quelle von Hinweisen. Ich rufe die an.
Super,
und sage, wie würdet ihr das denn machen? Und gemeinsam schaffen wir dann immer ganz gute Ergebnisse.
Sie haben gerade in einem Interview mit der Börsenzeitung, Frau Schöberl, die Bedeutung von Vertrauen in die Politik betont, gerade wenn es um die Kappung von Fördermitteln geht. Und nun ist ja Vertrauen eine Währung, die zurzeit weltweit im Schwinden begriffen ist. Inzwischen gibt es einen Koalitionsvertrag und die Koalitionspartner, die betonen ja immer wieder das Thema Verlässlichkeit. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie sehen Sie das?
Ich sehe da im Koalitionsvertrag natürlich schon Zeichen, dass es geht. Also wenn das Wort Eigenkapital ersetzende Mittel kommt für Garantien, um den Wohnungsbau anzustoßen, dann merkt man, sie hören zu. Wir sagen denen immer, ihr müsst langfristige KfW-Förderbedingungen haben und Mittel haben. Mhm. Und ihr müsst auch das Klein-Klein so ein bisschen weglassen. Und tatsächlich haben wir ja auch wieder widerstreitende Richtlinien für Förderungen, was total paradox ist. Daran arbeiten wir. Also ich bin optimistischer, aber vielleicht liegt es an meiner Grundkonstitution. Ich bin optimistisch und ich glaube, die haben schon die Zeichen der Zeit erkannt. Wenn wir nicht mehr bauen, haben wir ein riesensoziales Problem. Wir haben es ja jetzt schon, aber also ich bin optimistisch, dass wir bessere Fördermittel bekommen. Wir schauen mal, wie jetzt Infrastruktur definiert wird.
Ja, in der Tat, das ist eine spannende Geschichte. Kommen wir nochmal zur Politik, Frau Schöberl. Sie haben im Vorfeld der Wahlen Wahlprüfsteine verschiedener Parteien miteinander verglichen. Die AfD war hier nicht vertreten. Ich weiß, es war auch in der Vergangenheit ein ganz großes Thema, auch zwischen Andreas Mattner und anderen Gremien, beziehungsweise auch mit mir, wenn wir mal miteinander gesprochen haben, ist die Frage, ob sich der Zier das dauerhaft leisten kann, die AfD nicht zu berücksichtigen. Jetzt haben wir natürlich heute den Fall, dass wir jetzt die Nachricht bekommen haben, dass die AfD ja in Gänze nun als gesichert rechtsextrem einzustufen ist. Was sagen Sie?
Wir haben einen Beschluss, dass wir mit extremen, also mit extremistischen Parteien nicht zusammenarbeiten. Jetzt ist es so, jeder kann auf unserer Website sich alles runterladen und sämtliche Positionspapiere holen. Das kann auch die AfD machen. Bis gestern hätte ich auch noch gesagt, wenn ein AfD, ein Abgeordneter mit mir sprechen möchte, dann spreche ich mit dem. Ist ja kein Problem. Aber es ist gesichert extremistisch jetzt eingeschätzt worden. Und damit gilt ganz klar unser Beschluss, dass wir mit der Partei nicht sprechen. Ich habe noch keine Lösung und ich glaube, die ganze politische Welt hat momentan noch keine Lösung, wie man damit umgeht, dass wir über 150 Abgeordneten haben, die der AfD zugehören und wir in einer Demokratie leben. Aber wir haben im Vorstand und Präsidium einen Beschluss schon vor 2 Jahren gefasst, wo wir gesagt haben, egal welche Seite, keine extremistischen Parteien werden wir unterstützen oder auch aktiv angehen. Und da halte ich mich dran. Aber wir reden mit jedem, der eben unsere Demokratie nicht in Frage stellt.
Fehlt Ihnen persönlich die FDP jetzt im neuen Bundestag?
Ja. Ich bin ein sehr liberaler Mensch. Ich bin der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet. Ich finde das genau das richtige Modell für die ganze Welt übrigens. Und Freiheit, die Liberalen fehlen mir tatsächlich. Ja, wir sind bei uns zu Hause. Ich bin aus Bayern, wie Sie wissen, Herr Labusch, aus München. Wir sind natürlich CSU sozialisiert.
Natürlich.
Mein Sohn ist 22 und der hat jetzt aber die FDP gewählt, weil er sich bedanken wollte damit, dass die uns vor Schlimmeren bewahrt haben. Wissen Sie so, sind halt unterschiedliche Blickwinkel. Ja, sie geht mir schon ab.
Kommen wir mal insofern jetzt nochmal auf die Politik, auf die Immobilienpolitik. Wenn ich mir überlege, dass der staatliche Anteil der preisbildenden Kosten, das habe ich bei Ihnen gelesen, beim Bau und beim Verkauf von Neubauwohnungen derzeit knapp unter 40% liegt, dann stellt sich ja schon die Frage, ob es Hoffnung darauf gibt, dass dieser Anteil in irgendeiner Form reduziert wird. Macht Ihnen der Koalitionsvertrag hier Hoffnung? Was das Thema Grunderwerbsteuer betrifft, da kämpfen Sie ja auch noch.
Ja, also er macht mir keine Hoffnung.
Okay.
Ich möchte da mehr und wir hören auch nicht auf, da nach mehr zu fordern. Wir müssen wir fordern die Grunderwerbsteuer runterzufahren. Meinetwegen auch zeitlich befristet. Neben dem gibt es auch die Mehrwertsteuer. Wohnungsbau ist tatsächlich belastet mit 90% Mehrwertsteuer. Warum sage ich das nur Wohnungsbau? Weil die natürlich die Mehrwertsteuer nicht auf die Mieter weiterleiten. Das wollen wir auch nicht, dann wird die Miete noch teurer. In Nachbarländern von Deutschland gibt es einen reduzierten Mehrwertsteuer- oder Umsatzsteuersatz. Wenn es auf Wohnungsbau kommt, das wäre ganz, ganz schnell, würde das einen Boost machen. Auf der anderen Seite sehen wir im Koalitionsvertrag, und das müssen die auch in den ersten 100 Tagen umsetzen, dass sie die BauGB-Novelle mit den 246e durchsetzen wollen. Wenn die das schnell durchsetzen, könnte das tatsächlich auch schon einen Boost machen. Das noch in Verbindung mit einer geringeren Grunderwerbsteuer würde uns massiv nach vorne bringen und im Endeffekt dann die Mieten runterbringen, weil es ist wie beim Aldi, Konkurrenz schafft niedrige Preise.
Also das heißt, Sie hoffen auf den Wohnungsbau-Turbo tatsächlich, weil versprochen haben die anderen ja auch viel.
Ja, stimmt. Aber wenn Sie den am besten noch unbefristet umsetzen, er wurde ja erarbeitet und jetzt lagert er rum, dann wird es so sein, dass Bauen quasi wie Vorrang hat und dass wir sehr viel unkomplizierter und unbürokratischer Baugenehmigungen bekommen. Sie wissen ja, die Baugenehmigungen sind dramatisch eingesackt. Und das aus zwei Sachen. Einmal, weil eben die Kosten und die Zinsen so hoch sind und weil zu viel Bürokratie dahinter ist. Die Branche ist da, sie will bauen. Wir brauchen mehr Baugenehmigungen und das hoffen wir uns schon mit den 246 und auch mit Vereinfachungen. Wir haben ja den Gebäudetyp E. Sie haben das ja bestimmt auch mit dem Hamburg-Standard verfolgt. Das heißt, eigentlich dreht sich die Meinung auch in der Politik schon dazu, dass man sagt, wir müssen runter mit den Standards und wir müssen schneller werden. Ich erhoffe mir und wir fordern, dass die neue Regierung das in den ersten 100 Tagen auch umsetzt.
Gebäudetyp E, da war ganz kurz eingehakt, da habe ich gelesen, man liest viel, das Internet ist groß und breit, dass Sie da gar nicht so wahnsinnig glücklich mit sind, Frau Schöberl. Ist das?
Ja, also es ist gut gedacht, aber schlecht gemacht. Also gut gedacht, ja, wir müssen runter mit den Standards, aber dann werden neue Worte erfunden, die ist natürlich dann in der Juristerei, die machen es dann schwierig. Mhm. Warum? Weil sie im BGB Haftungsthemen haben. Ja. Und sie können nicht auf der einen Seite sagen, wir machen Gebäudetyp E und dann aber im BGB müssen sie den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Genau.
Es muss harmonisiert werden, weil sonst baut es kein Mensch, weil er sagt, ich kann es ja nicht vermieten und nicht verkaufen, weil ich Angst haben muss, dass ich dann verklagt werde. Und deswegen, ja, gut gedacht, aber nicht zu Ende gedacht.
Na, dann machen, also ich hoffe, dass es der ein oder andere Politiker jetzt oder Politikerin jetzt hier hört und dass die Sache dann tatsächlich zu Ende gedacht werden wird. Ich möchte noch einmal ganz kurz zuvor kommen zum Thema Grunderwerbsteuer. Sie haben es ja selber gesagt, dazu ist im Koalitionsvertrag nichts erwähnt. Sie halten aber doch gleichwohl an der Forderung fest, die zu senken. Aber was sollte denn Ihrer Meinung nach den Bundesländern, weil die kriegen ja die Grunderwerbsteuer als Kompensation angeboten werden?
Also erstmal muss man, was wir schon in Mathe gelernt haben in der Grundschule, 6,5% von nix ist nix. Mhm. So, und dann sind 3% von etwas schon mal mehr. Man muss einfach auch mal durchkalkulieren, dass dann was angestoßen wird. Dann gibt's mehr Mehrwertsteuer, die Baufirmen werden Gewinne machen, die zahlen Gewerbesteuer. Das heißt, es gibt da Studien, die können wir jedem auch vorzeigen, dass die Senkung der Grunderwerbsteuer so einen Turbo nach sich ziehen würde, dass es mehr als überkompensiert wird. Wenn wir jetzt mal die Mehrwertsteuer nehmen, da gehen 50% am Bund und 50% an die Länder. Schon haben sie wieder was. Mhm. Und wie immer, wenn es dann mal angestoßen ist, dann wird der Bund kompensiert. Und selbst wenn wir sagen, Mehrwertsteuer runter bei Wohnungsbau, man muss es ja nicht auf Null setzen. Das heißt, auch da gilt, wenn ich 7% von nix ist nix, aber 7% vom großen Bauvolumina bringt dann schon was. Wir haben die Studien, die besagen, dass sie überkompensiert werden. Das hat einmal die IW Köln hat das gemacht,
genau.
Dann auch die IFW Kiel. Also diese Studien kann ich jedem Politiker, sei es bei Ländern oder beim Bund, vorzeigen.
Was hat denn, wenn Sie sich mal fokussieren würden auf eine oder zwei oder drei der Hauptforderungen des ZIA jetzt an die neue Bundesregierung? Gibt es da was, wo Sie sagen, das ist mir jetzt so wichtig, das will ich mal loswerden? Oder haben wir im Prinzip schon darüber gesprochen?
Zum einen ist es immer gut, wenn man die Sachen in drei kurzen Sätzen sagt, weil womöglich hört ja wirklich ein Politiker zu.
Ja.
Und dann kann er das mitnehmen, wenn er nachts aufwacht, sollte er dann daran denken. Also wir brauchen den 246e, die Novelle des Baugesetzbuchs. Mhm. Darüber haben wir gesprochen, brauchen wir. Sollte jeder Politiker Mitternachtswissen haben. Wir brauchen die DIN-Normen, die müssen runtergefahren werden. Und das bedeutet beim Gebäudetyp E weg von den angewandten Regeln der Technik. Und dann brauchen wir eine verlässliche Förderpolitik. In der Gestaltung der KfW-Förderpolitik muss man an Langfristigkeit denken. Diese drei Sachen, das müssen die nachts wissen, wenn man sie weckt. Und was Sie gesagt haben, Herr Labusch, was eigentlich immer mein Mantra ist, runter mit den 37% Staatsquote durch eine Reduzierung der Grunderwerbsteuer und der Mehrwertsteuer.
Ich weiß, wir haben jetzt schon über Bürokratieabbau gesprochen. Sie haben da einiges zu gesagt. Gibt es doch einen Punkt, den Sie noch ergänzen würden? Also meine Frage, die ursprünglich mal gestellt werden sollte, wo soll denn die Bundesregierung beim Abbau von Bürokratie überhaupt anfangen?
Wenn ich der Herr Merz wäre, dann würde ich gerne innerhalb von 2 Jahren Erfolge vorweisen wollen. Mhm. Und das würde gehen, wenn ich in den sogenannten Bauüberhang, wenn ich den Bauträgern helfe mit Eigenkapital ersetzenden Mitteln, dass die brauchen jetzt alle mehr Eigenkapital, wenn sie ihre Baugenehmigungen, die sie schon haben, umsetzen wollen in Wohnungen. Wenn man denen da ein bisschen hilft, weil die Finanzierung nun mal viel schwieriger geworden ist, dann können in 2 Jahren die Kräne sich drehen und man kann sich hinstellen und sagen, ich habe was geschafft.
Vor dem Hintergrund ist ja auch, soll ja auch zeitlich befristet die KfW-Förderung für diese EH55 wieder aufgenommen werden. Ja, genau. Ich glaube, da geht es auch um die Reduzierung des Bauüberhangs. Das war, glaube ich, der Punkt.
Ja, genau. Angeblich sind 800.000 Wohnungen als Bauüberhang. Ob das jetzt so stimmt in der letzten Genauigkeit, weiß ich nicht. Aber selbst wenn es nur 400.000 sind, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie es schaffen, diese 400.000 in den Bau zu bekommen. Also, dann haben wir in 2 Jahren einfach sehr viel mehr Angebot und damit werden die Mieten senken. Ach ja, und Mietpreisbremse mag ich auch nicht.
Ja, das wollte ich gar nicht ansprechen. Das ist ja, es ist ja schon so oft rübergekommen. Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, in dem Sondierungspapier der Koalition heißt es, man sehe alle Wohnformen, egal ob Eigentum oder Mietwohnung, als gleichwertig an. Und das ist ja schon eine kleine Revolution. Das haben die anderen nicht geschafft. Aber warum ist das für Sie so besonders wichtig? Ich glaube, das hat was mit Förderungen auch zu tun.
Ja, also ich sehe es deswegen so wichtig, weil Deutschland ist ein Mietmarkt. Mhm. Und wenn Sie die Vermieter, also auch die großen Vermieter, auch uns, wenn wir mit Versicherungen und Pensionskassen in Wohnungen investieren, wenn sie benachteiligt werden in den Fördermaßnahmen, aber bei Eigentumswohnungen ist es anders, dann schaffen sie einfach keine Masse. Mhm. Und deswegen muss das gleichgeschaltet werden, weil einmal kommt es dem Eigentümer zugute, den Eigennutzer, der drin wohnt, und einmal kommt es eben dem Mieter dann zugute, weil eben dann der Vermieter Fördermittel bekommt und deswegen mit der Miete entspannter sein kann. Baukosten senken sich dann halt.
Ja, das heißt, da ist man tatsächlich dann auf einem endlich mal in einem Punkt auf einem guten Weg. Wir kommen jetzt auf die Zielgerade, biegen wir jetzt ein. Mir geht's noch mal um das Stichwort Innovation und um die Frage, Mensch, wie schaffen wir denn mehr Innovationen? Und Sie haben eine Sache ja schon genannt, was so als Hemmnis ist, die Gebäudetyp E als Beispiel. Da will man mal was Neues umsetzen, kann man aber nicht, weil im BGB dieser Stand der Technik drin steht. Alles muss irgendwie wissenschaftlich fundiert sein, nicht? Und in der Praxis erprobt. Und das ist aber auch der Tod einer jeden Innovation. Wie sehen Sie das?
Ich muss Ihnen da komplett recht geben. Wenn sie in der Praxis erprobt ist, ja, wie soll man denn dann was Neues machen? Ich kann sie erst erproben. Das ist der Denkfehler in dem Ganzen. Man könnte viel mehr Trial and Error zulassen. Und es gibt auch Ansätze, auch in der Politik, dass man sagt, man macht so eine Experimentierklausel. Experimentierklausel ist aber immer so, wenn es einfach wahnsinnig viel Geld, was in jedes Bauvorhaben investiert wird. Deswegen braucht man einfach mehr Offenheit, um etwas ausprobieren zu dürfen. Und dann wird's auch gemacht. Weil was alle unterschätzen immer, ist, dass einer, der baut und einer, der investiert, der hat ein natürliches Interesse, schnell und mit niedrigen Baukosten zu bauen. Mhm, ja, ja. Weil nur dann rentiert sich das. Mhm. Und diese intrinsische Motivation sollte man auch im gesetzlichen Rahmen viel mehr ausnutzen.
Ja, spannend, ob da sich wirklich etwas tun wird. Aber wahrscheinlich über Innovationen zu reden, ist genauso abstrakt wie über Bürokratieabbau zu reden. Da kommt es auf die Details an. Aber wo wir schon bei Innovationen sind, kommen wir nochmal ganz kurz auf den Zieher zurück. Frau Schöberl, wie schlagkräftig kann denn ein Verband sein, der über 37.000 Unternehmen in seinen Reihen hat, die nun wirklich völlig unterschiedliche Philosophien und Marktzugänge auch haben? Sehen Sie in irgendeiner Form Innovationspotenzial für den ZIA, noch schlagkräftiger zu werden?
Schon vor ein paar Jahren hat die Algül Özkan die PropTechs extrem gepusht und wir haben auch unsere Satzungen angepasst, dass die zu uns reinkamen. Ein PropTech ist per se schon mal innovativer. Mhm. Dann ist es so, dass wir in den ganzen Ausschüssen Mitarbeiter der Mitglieder haben. Und natürlich haben die unterschiedliche Ansichten, aber aus dem kommen wirklich immer sehr, sehr gute Ideen raus, die wir dann auch umsetzen. Und da kommen Positionspapiere, was sich ziemlich langweilig anhört, allein das Wort Positionspapier. Es hilft aber den Mitgliedern, wie auch unseren Gegenspielern, den Politikern, sich an Fakten zu orientieren. Und das hört sich auch langweilig an, weil neuerdings mag man die Fakten ja gar nicht mehr so gern und hat lieber nur Meinungen. Aber durch dieses faktenbasierte Übermitteln und durch die Leidenschaft, die sie auch bei dem Team im ZIA haben, bekommen sie sehr viel mehr Ergebnisse, als wenn sie sich nur auf Meinungen beziehen. Mhm. Ich finde, das Team vom ZIA schafft es hervorragend, diese widerstrebenden, manchmal auch gegensätzlichen Meinungen zusammenzubringen. Und dann ist halt so, wir hatten ein Papier fertig und dann hat ein Mitglied gesagt, nee, das gefällt ihm so nicht. Und dann haben wir eine Extraschleife gedreht. Und es wurde tatsächlich besser. Mhm. Aber die Extraschleife darf dann halt nicht einen Monat dauern, sondern die hat dann 2 Wochen gedauert.
Okay, ja.
Das nenne ich Innovation, wenn man sie dann zusammenbringt und dann alle das unterschreiben können. Mhm. Und manchmal wurde mal auf einer Bühne gefragt, was können wir von Trump lernen? Was können Sie von Trump lernen? Und ich habe echt nachgedacht und ums Verrecken ist mir nichts eingefallen. Wir können von ihm nichts lernen, weil wir müssen uns tatsächlich auf das langweilige, faktenbasierte konzentrieren. Und das ist eher unser Weg, nach vorne zu gehen.
Ja, interessant. Die Frage habe ich nicht gestellt. Sie hätte uns wahrscheinlich für höhere Einschaltquoten gesorgt. Aber die Antwort war ja, die Sie gesagt haben, die war ja auch sehr spannend. Ja, Frau Schöberl, wir sind am Ende. Und am Ende frage ich immer, und das habe ich vor 4 Jahren nicht gemacht, mit wem Sie denn gerne, wenn wir Ihnen eine ausgeben würden, eine Limo trinken würden?
Ach du meine Güte. Ich würde aktuell am liebsten mit dem Merz eine Limo trinken. Es tut mir leid, weil ich muss an die Macht ran, Herr Labusch. Und deswegen würde ich mit ihm eine Limo trinken und ihn überzeugen davon, für uns offen zu sein und ein paar Sachen umzusetzen.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Es ist auch Ihr Job, an die Macht ranzukommen. Und ich meine, die Frau Merkel war ja auch mal auf einem Tag der Immobilienwirtschaft. Warum soll da Herr Merz nicht hinkommen? Das nicht wahr, oder?
Herr Labusch, der Herr Merz war bei uns und ich hatte mit ihm gesprochen. Quasi kann ich jetzt sagen, der Nächste, mit dem ich spreche, wird vielleicht dann in 4 Jahren der nächste Kanzler.
So ist es.
Oder der Herr Merz sollte wiederkommen, dann bleibt er Kanzler.
Ja, wir hoffen nur, dass es kein Kanzler von der AfD wird. Ja. Dann würden Sie mit ihm nämlich nicht sprechen. Das ist auch nicht Sinn der Sache.
Also, we cross the bridge when the problem arises, sagen wir im Englischen.
Ja, genau so ist es.
Aber wir tun alles, dass das nicht passiert.
Danke, alles Gute. Viel Grüße nach München. Ich freue mich auf den TDI. Und,
ich freue mich auch.
Bis bald.
Tschüss. Danke, Herr Labusch.
Ciao.
Tschüss.
Ja, liebe Limo-Fans, natürlich beobachten wir die Immobilienpolitik der neuen Regierung weiter. Ich schließe nicht aus, dass es dazu bald wieder eine Limo geben wird. Erste Einschätzungen zur Immobilien- und Wohnungspolitik wird es, da bin ich sicher, auf dem Tag der Immobilienwirtschaft geben. Vielleicht sehen wir uns am 4. Juni in Berlin. Ich würde mich freuen. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gutier und Nico Usbeck, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.
Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.